Ich darf Sie herzlich im Namen des Direktoriums zu diesem Terrassentalk zu unserer Kinder- und Jugendoper Das Kind und die Zauberdinge begrüßen. Es freut mich besonders, dass wir heute diesen Terrassentalk haben, noch dazu mit einem lauen Luftzug. Das ist immer gut da in Salzburg nach den Hitzetagen. Wir werden das Gewitter nicht mehr erreichen, das kommt dann später. Aber es freut mich besonders, weil die Kinderoper ja ein ganz wichtiger Teil der Festspiele ist und insbesondere natürlich in unserem Kinder- und Jugendprogramm Jung und Jede. Das ist ein bisschen schwierig, wenn es am Ende ist, sonst geht's jeder. Ich darf herzlich begrüßen die Ursula Gessert, unsere Programmverantwortliche für das Programm Jung und Jeder, die Julia Jamona und die Anna Handler, unsere Dirigentin, unsere Regisseurin dieser Produktion. Und damit Bühne frei für euch.
Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Toll, dass Sie da sind zu diesem Terrassentalk. Ich wurde schon vorgestellt. Ich leite die Kinder- und Jugendabteilung Jung und Jeder seit 2021. Und seit 2021 ist auch die Kinderoper Teil dieses Jugendprogramms. Natürlich gibt sie es schon viel länger bei den Salzburger Festspielen, aber jetzt ist sie wirklich Teil des Großen und Ganzen Kinder und Jugends. Genau. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Julia Jamona, wir kennen uns schon aus Münchner Tagen. Sie hat lange Jahre an der Bayerischen Staatsoper als Spielleiterin gearbeitet, kommt ursprünglich aus Berlin und hat dort schon kleine Projekte im Rahmen der Festspielwerkstatt dort realisiert und studiert aber jetzt seit 3 Jahren hier in Salzburg am Mozarteum Regie, wird jetzt in diesem Studienjahr abschließen. Und ich freue mich extrem, dass du hier bist für die Kinderoper. Du hast schon tolle, auch erwachsene Produktionen, hast in Bern letzten Sommer eine Uraufführung von Friedrich Haas gemacht, hast aber auch schon viele Erfahrungen auch mit Kinder- und Jugendstücken und genau, wirst die Regie in diesem Sommer übernehmen. Super, vielen Dank. Anna Handler ist gerade frisch fertig geworden als Dirigentin an der Juilliard School in New York, hat gerade gemastert und wahrscheinlich jetzt richtig brandfrisch, weil man darf es erst seit gestern offiziell sagen, sie wird nämlich in der nächsten Saison Gustavo Dudamel assistieren in Los Angeles. Sie ist in einem Teil dieser Fellowship, dieser Dudamel Fellowship, genau. hat schon ganz viele eigene Projekte als Dirigentin realisiert, hat großen Dirigenten assistiert, Kirill Petrenko, vielleicht den wichtigsten zu nennen, und macht einen tollen Weg. Und auch hier bin ich wirklich ultra glücklich, dass du diesen Sommer uns bei der Kinderoper verstärkst. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja, die Kinderoper wird diesen Sommer zum 2. Mal in der neuen Spielstätte im Schauspielhaus sein. Darüber freuen wir uns nach wie vor, dass wir jetzt ein richtiges Theater haben, in dem wir richtig Theater machen können mit allem, was technisch und kostümlich möglich ist. Genau, und das wird jetzt sozusagen im 2. Jahr fortgesetzt. Julia, wir haben zusammen relativ früh schon diese Kinderoper für diesen Sommer geplant und haben uns ziemlich Zeit genommen, auch gemeinsam ein Stück zu suchen. Wir hatten einiges in Diskussion, haben uns entschieden für L'Enfant et les Sortilèges von Maurice Ravel, auf Deutsch Das Kind und die Zauberdinge. Magst du einmal sagen, was für dich der Grund war? Warum haben wir uns für dieses Stück schlussendlich entschieden, unter all den Möglichkeiten? Was ist der Reiz daran?
Also ich finde erstmal, Das Kind und die Zauberdinge ist ein wahnsinnig reichhaltiges Stück. Also ich glaube, zuallererst hat mich auf jeden Fall die Musik total quasi gewonnen, auf den ersten Hören. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass dieses Stück so sehr lebt von den wahnsinnig vielen Facetten und dieser Reise, die ein Kind an diesem Abend oder eigentlich von einem Nachmittag bis zur Morgendämmerung erlebt. Und ich finde, dieses Miterleben dieser vielen Erlebnisse aus den Augen dieses Kindes fand ich total spannend, weil es für mich wirklich eine Reise ist und ich das Gefühl hatte, dieses Stück hat einfach sehr viele, und da wird Anna vielleicht auch nochmal was sagen, sehr viele Nuancen und immer unerwartet verändern sich die Stimmungen und passiert etwas. Und ich glaube, diese Überraschungen, sich in diese, selber vielleicht auch als Zuschauende oder als zuschauendes Kind, in diese Überraschung ausgeliefert zu sein, fand ich erstmal total spannend, weil ich hatte das auch beim ersten Mal hören. Und plötzlich kam dann der Jazz und plötzlich kam irgendwie ein Varieté-Nummer oder dann kam plötzlich ein Walzer und also einfach sehr reich.
Reich auch in den Figuren. Also das ist ein ordentliches Personal, was wir da erleben, besetzt mit nur 8 Sängerinnen und Sängern, die aber insgesamt an die fast 20 Rollen übernehmen. Also das ist ganz, da ist einfach unglaublich viel los in der Oper. Genau.
Ja, genau. Ja, ich hatte auch überhaupt nicht erstmal gedacht, wie kann man das überhaupt umsetzen mit 8 Leuten, quasi diese 40 Figuren. Und auch da eigentlich total spannend, wie Ravel teilweise auch die Doppelungen der Figuren und dann auch erstmal zu fragen, was bedeutet das? Also ich glaube, da kann man auch so musikhistorisch und wenn man möchte, tiefenpsychologisch wahnsinnig viel schöpfen. Aber genau, da vielleicht erst naiver drauf zu gucken, wie würde ein Kind das wahrnehmen, ja, ist einfach sehr spannend.
Anna, und dann habe ich dich letzten Sommer gefragt, ob du das dirigieren würdest und du hast gar nicht lange nachgedacht. Maurice Ravel und das Kind und die Zauberdinge, es ging doch schnell, die Entscheidung. Was ist für dich der besondere Reiz bei Ravel?
Ja, zuerst einmal hast du mich gefragt und wenn du mich was fragst, ist immer was Gutes dabei. Also ich kenne dich ja schon aus München eine lange Zeit und weiß, dass du wirklich mit Herzblut für die nächste Generation arbeitest und das sehr gut machst. Maurice Ravel ist ein Komponist, den man als hervorragenden Instrumentator und Orchestrator kennt. Vielleicht auch von Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, hat er ja instrumentiert. Und als du mich dann gefragt hast, ob ich diese Fassung machen will, eigentlich nur für 4 Spieler, habe ich erstmal geschluckt und habe gedacht, okay, wie schaffen wir das trotzdem, diesen Farbenreichtum der Instrumente herzustellen? Und in den nächsten Wochen ist mir dann eigentlich bewusst geworden, dass ich hier die einmalige Chance habe, mich mit der Substanz von dieser Musik zu befassen, im Kern. Also ich lerne durch diese vierhändige Klavierfassung die Harmonien so klar, wie ich sie vielleicht erst nach vielen, vielen Stunden Partiturstudium innerlich vor mir hätte. Und die Fassung von Didier Puntos, die wir jetzt spielen, die wurde 1989 geschrieben, wurde jetzt auch schon an verschiedenen Spielstätten erfolgreich durchgeführt. Und ich bin sicher, dass wir das gut schaffen, diesen Farbenreichtum auch herzustellen. Und weil du gesagt hast, Julia Reise, ich finde das ein sehr schönes Bild, weil das Kind eigentlich eine Art Metamorphose durchläuft. Und das spiegelt sich auch in der Musik wieder. Die Oper beginnt mit 2 Oboen alleine, die in Quintparallelen laufen. Und Quintparallelen sind eigentlich die erste Form der Mehrstimmigkeit gewesen im Spätmittelalter. Und dann in der Renaissance, immer später, wurde es dann verboten, Quintparallelen. Ja, und man kann sich dann fragen, Quinten stehen ja für so was Reines, Unschuldiges, das Kind, aber auch was Leeres, es gibt keine Terz. Und wie kann man das dann schaffen, dass dieses Kind von dieser Reinheit diese Schultern trägt und dann aber am Ende lässt Ravel das wieder mit den Quinten enden. Das heißt, wir kommen eigentlich wieder zum Anfang zurück, aber das Kind ist irgendwie auf einer höheren Bewusstseinsstufe, würde ich sagen, weil es eben dieses Tantrum, wovon du jetzt wahrscheinlich gleich noch sprechen wirst, auch durchlaufen hat. Aber Ravel war 40, 45 als er das geschrieben hat, hat es sehr langsam komponiert, hat 5 Jahre dafür gebraucht. Also Colette hat das erst geschrieben und dann hat er das umgesetzt. Und ich würde schon sagen, das gehört mit zum Mount Everest seines Schaffens. Also neben der Daphnis und Chloe Suite und ja.
50-minütiger Mount Everest.
Ja, aber das ist eben auch was Tolles. Also dass man in so einer kurzen Zeit so viel sagen kann. Es gibt ja andere Komponisten, die brauchen sehr lange, um etwas zu sagen. Und da ist die Frage, wie viel sie tatsächlich sagen. Aber bei ihm kommt man wirklich auf den Punkt. Ja.
Genau, die Fassung hast du jetzt schon erwähnt. Du hast das vierhändige Klavier erwähnt. Cello und Flöte sind auch noch dabei. Also wir haben vier Instrumentalisten. Ja,
genau, genau. Also Didier Puntos hat sich da orientiert an Ma Mère Loire. Das ist ein anderes großes Werk von ihm, was auch sich mit dem Gedanken der Kindheit befasst. Und es wurde ursprünglich für Klavier zu vier Händen komponiert. Aber auch die Chansons Madagascars. Das ist ein Liedzyklus für Klavier, Flöte, Cello und Stimme. Und da hat sich auch der Didier Puntos inspiriert.
Ja, Julia, ich überspitze mal ein bisschen oder fasse mal überspitzt zusammen, worum geht es in unserem Stück. Es ist ein Kind, was sich der Mutter widersetzt, mit der Mutter in Streit gerät, keine Hausaufgaben machen will, bestraft wird, dann im großen, furiosen Wutanfall alles kurz und klein schlägt und sich dann die nächsten 45 Minuten mit wildesten Vorwürfen seiner Möbelstücke, Spielsachen und Zimmereinrichtungsgegenstände auseinandersetzt, dann im zweiten Teil mit den auch ebenfalls offensichtlich schon in der Vergangenheit malträtierten Tieren im Garten und dann am Schluss eine große innere Wandlung erfährt und am Ende ein artiges Kind wird. So, und das ist das Happy End dann am Ende dieser Oper. Jetzt ist die Oper doch schon 100 Jahre alt und vielleicht das ein oder andere Erziehungsmodell mag uns heute zumindest verwundern oder auch vielleicht antiquiert erscheinen. Wie gehst du 2023 mit dieser Geschichte um?
Also ich glaube, in der Konzeption, also auch in der Auseinandersetzung, sage ich mal erstmal mit, wie kann man das jetzt irgendwie für ein Kind heute, also eben, die bedeutet das, man muss gut und artig sein, um ein gutes Kind zu sein? Oder sind es nicht andere Tugenden oder irgendwie Charaktereigenschaften? Und was bedeutet überhaupt auch Artigkeit? Also auch die Frage von eben Erziehungsmethode. Wir haben eine Mutterfigur, die nur am Anfang einmal auftaucht, bei Ravel sogar gar nicht als Physis, also gar nicht als Körper erscheint, sondern ihr Rock mit sogar einer Schere an einer metallenen Schnur gebunden. Also irgendwie da auch so dieses Sigmund Freudsche, die Beschneidung des Kindes. Da sind alle möglichen Metaphern drin und am Ende eigentlich auch nur wie so als Schatten erscheint. Also sie ist gar nicht präsent. Und ich glaube, was worüber ich so gestolpert bin von Anfang an, war die Frage dieses Ausbruchs oder dieser Wut dieses Kindes. Und dann auch zu sagen, es hat wahnsinnig viele Dinge zerstört, von den Prestigeobjekten der Mutter, also eben einem Lehnstuhl, ein Chaise Lange, also einer Bergère, also alles eigentlich Stühle, Bette, Objekte, die normalerweise nicht unbedingt zum Spielen gemacht sind. Also sehr unkindisch, würde ich jetzt sagen, und halt was von einer Bourgeoisie erzählen. Dann haben wir Figuren wie ein Feuer und ein Mathematikprofessor. Also das sind Figuren, die auftauchen wie aus einer Geschichte, dem auch die Prinzessin, die eine total wichtige Rolle in der Geschichte auch für das Kind hat. Und dann aber auch die Tiere quasi im Draußen, also in der Nacht, wo die Katzen das Kind in den Garten geleiten und so bringen, entdeckt quasi das Kind das erste Mal diese freie Welt oder diesen Garten im Dunkeln und trifft da auf die Tiere, die verletzt sind und das Kind auch dort beschuldigen und konfrontieren und sagen, wo ist meine Freundin, die Fledermaus, du hast sie getötet. Und mit all dieser Überforderung in der Situation kommt quasi diese Einsicht, ich bin alleine, ich habe keine Freunde und ich sehe eine Gruppe von Tieren, die eine Nähe haben, die eine Freundschaft quasi leben, die das Kind noch nie erfahren hat. Und ich bin quasi dafür schuld, also ich habe anscheinend etwas getan und das ist die Konsequenz daraus. Also diese Einsicht des meines Handelns, was, finde ich, viel wichtiger ist, als zu sagen, und jetzt kehre ich zurück und mache Hausaufgaben. Und nochmal zurückzukommen, diese Wut war für mich ein bisschen die Frage, also dieser Aufhängepunkt. Und ich glaube, heute Kindern zu sagen, ja, seid mal schön artig, macht mal Hausaufgaben, vielleicht ist es auch eher die Frage von, seid mutig und geht auch mal raus und tretet in den Kontakt. Ich glaube, dazu will ich noch sagen, dass sozusagen, als du uns gefragt hast, war tatsächlich auch Corona noch so ein wichtiges Thema. Das ist ja ein Glück heute irgendwie auch schon nicht mehr ganz so präsent. Aber ich würde mal meinen, die Folgen dessen, die das vielleicht auch auf die Kinder und auf die Psyche oder die Erfahrung dieser 2-3 Jahre von Isolation, von Vereinsamung, von Kontakt, irgendwie Blockaden, von ich kann meinen Geburtstag nicht feiern und so weiter, das wird sicher auch da sein. Und gleichzeitig auch die Frage von Social Media und eben auch der Frage von, ja, eigentlich Überforderung und das war, glaube ich, so Ausgangspunkt zu sagen, es geht eher eigentlich um das in den Kontakt treten und Mut beweisen, rauszugehen und natürlich auch mit Bedachtsamkeit mit seinen Dingen umzugehen. Ich glaube, das ist eher die Läuterung und Einsicht, die vielleicht für das Ende, für diese Tiere oder diese Gruppe an Tieren, die dann das Kind dazu bringen, dass das Kind das erste Mal das Eichhörnchen mit einem Pflaster oder beziehungsweise zunäht, also da sozusagen was Gutes tut und merkt, es ist nicht egal, was ich tue. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen lang gefasst, aber...
Ich will darauf eingehen, weil ich das wirklich toll finde und denke, in 2023 ist das absolut wichtig. Wir sind beide unter 30, wir interessieren uns für Opa und wie können wir die Stoffe von früher heute aktuell machen? Und das hat mich sehr gefreut, dass du mit dem Lukas, unserem Dramaturgen, und dann am Ende auch mit mir den Text neu gesetzt hast am Schluss. Also Ilesage, das ist ja auch ein sehr philosophisches Wort auf Französisch, aber du hast es übersetzt dann mit: Das Kind ist gut und es hat Mut. Ja, also es tut Gutes und es hat Mut. Das ist eine sehr bestärkende Message, die da auch ausgeht. Und das alles läuft über so einen Choral, der an Palestrina erinnert. Ja, so das A Cappella-Chor am Schluss mit 3 Themen. Total schön. Aber irgendwie so was Mutiges und trotzdem in so einer Ruhe. Ja.
Und wenn ich noch was dazu sagen kann, ich glaube, Ausgang, um quasi diesen... Ja, also über dieses Wort nachzudenken von artig war, weil das französische Wort sage hat mehr was mit Weisheit zu tun und weniger mit artig. Und die Übersetzung quasi von Bloch, mit der wir arbeiten, die quasi die deutsche Übersetzung ist, hat mir zumindest zu denken gebracht, ist wirklich artig. Also einfach auch da nochmal zu überlegen, das richtige Wort für sage, also eher was von einer Sagesse, also über Weisheit. Und da halt zu sagen, nee, das ist anders konnotiert im Deutschen einfach. Und einfach da nochmal zu schauen, mit was hat das heute irgendwie mehr einen Bezug, genau.
Verrätst du uns ein bisschen, in was für einer Welt das Kind sozusagen zu Beginn, also was ist das für ein Zimmer, in was für einer Welt erleben wir dieses Kind zu Beginn und in was für einer Welt landen wir dann, wenn wir in den Garten kommen? Natürlich sollst du nicht alles verraten, aber so ein paar Dinge vielleicht.
Ja, also genau. Erstmal ist es, glaube ich, wie schon beschrieben, ein bisschen wirre Aneinanderreihung von Szenen und Personen und eben den genannten 40 Figuren von 8 Leuten dargestellt. Da muss man hinzufügen, das Kind bleibt immer Kind und es wechselt nicht einmal eigentlich sein Kostüm. Und das gibt für mich auch noch wie so eine Art Tinkerbell oder so eine Art gute Freundin im Hintergrund, das ist das Eichhörnchen. Das war relativ früh in der Konzeption für mich so rausgestanden, als wir viel drüber geredet haben, eben mit Lukas, dem Dramaturgen, auch mit Celina Novak, der tollen Bühnenbild- und Kostümbildnerin, dass wir gesagt haben, es ist irgendwie so interessant, dass dieses Eichhörnchen ganz zu Beginn bei Ravel auch schon da ist, genannt wird. Und auch quasi, und der Kater, also da erscheinen schon diese Tiere und eben ganz besonders dieses Eichhörnchen, was in einem Käfig ist. Und diese Idee des goldenen Käfigs, also dieses Kindes, das in einer Welt lebt, wo es einfach von einer Überreizung, von wahnsinnig vielen Dingen, Spielsachen, umzingelt ist und eigentlich dann in dieser Wut, also wirklich diese Frage von, gab mal eine Umfrage, Kinder haben so circa 250 Spielsachen, spielen aber eigentlich nur mit 12. Was, finde ich, sehr ähnlich ist zu dem, wir haben irgendwie 80 Kleiderteile im Schrank, tragen aber nur um die 10 Lieblingsteile. Auch so ein bisschen, einfach ein Zeichen irgendwie der Zeit, in der wir leben, wo viel über Konsum oder Menge. Und dieses Kind lebt einfach in einer Menge an Dingen. Und die Welt, die Celina Novak da auch mit der Bühne gebaut hat, ist einfach eine wahnsinnig tolle, bunte, aber wirklich in so einer Monochrom oder eigentlich Duochrom, also pink, blau, total glitzernd, spiegelhaft. Also dieses Kind, das aus einem Froschblick eigentlich auf die Dinge, also alles überdimensional, also und auch künstlich steril und dann wiederum quasi eine andere Welt. Und das ist sozusagen dieses, wie es eigentlich eben auch beim Ravel, da gibt es, finde ich auch musikalisch total besonders, wenn dann quasi die Sphäre sich öffnet und man nach draußen kommt in den Garten, dass wir da quasi nicht einen Garten haben oder einen Wald, sondern eigentlich vielmehr eine Landschaft an Altkleidung. Also eigentlich eher wie eine Müll, aber in einem bunten, also es ist in ästhetischen, dass wir haben halt quasi diese große Weite, in der das Kind hinkommt, was wirklich was von dem Garten hat, oder es könnten auch Blumen sein, aber es sind eigentlich ganz viele Altkleider, in denen dann quasi diese Tiere leben und Spielsachen finden, die alten Spielsachen, mit denen sie dann spielen können, und darunter eben auch viele kaputte Dinge oder die Dinge von dem Kind. Und genau, deswegen haben wir eigentlich auch diese zwei Welten von eben diesem künstlichen Kinderzimmer und dann diesem draußen, der Kleiderhalde. Und dann aber auch, wie sich diese Kleiderhalde wie Efeu in das Zimmer immer mehr hereinwächst und auch mitträgt, weil, wie du gesagt hast, das Kind eigentlich zum Ende geläutert ja eine Erfahrung macht. Es kann nicht gleich zurückkehren ins Zimmer. Es hat einfach die Erfahrung gemacht, dass es für sein Handeln Verantwortung übernehmen muss.
Es ist spannend eben für mich, diese Veränderung, Bewusstseinsentwicklung, die das Kind da vollzieht. Dass man sagt, irgendwie es hat sehr viel zurück zu den Wurzeln zu kehren. Irgendwie das ganze Stück versucht es, also durch diese Klänge, die sehr an so eine Ursprünglichkeit erinnern, die Quinten, die Quarten, die frühe Mehrstimmigkeit. Das ist irgendwie ein Stück über Kindheit auch. Also nicht nur für Kinder, sondern über das Thema Kindheit. Und ich denke, da hatte Ravel eine ganz tolle Kindheit, Colette nicht unbedingt. Colette war ja auch eine, wie wir wissen, die erste Frau, die in Frankreich ein Staatsbegräbnis hatte, also eine sehr, sehr starke Frau. Aber leider hat sie ihr Kind halt nicht selber erziehen können. Ich glaube, da hat sie auch drunter gelitten. Also sie hat das Stück ihrem Kind gewidmet, aber Ravel hat da nicht so mitgehen wollen. Also als da dann stand, pour mon petit fils, hat er gesagt, das ist ja dein Problem. Ja, das war ein bisschen traurig, aber ich meine, da kann jeder von uns nachdenken, was verbinden wir mit Kindheit. Manche verbinden da vielleicht Einsamkeit mit, andere ganz freudige Erlebnisse mit vielen anderen Kindern. Aber dieses Zauberwort, um was es ja dann geht, das Wort heißt Mama. Und es gibt eigentlich in dem Stück so eine Mama-Kadenz, kann man sagen. Das ist immer eine fallende Quarte. Also Mama, das kommt immer. Und es kommt manchmal einen Ganzton höher, einen Ganzton tiefer. Und das ist eigentlich dieses Motiv, was für die Mutter steht. Und wir haben ja gesagt am Anfang, die Quinten, das Kind. Und wenn man jetzt die Quinte und die Quarte zusammen rechnet, ist ein Komplementärintervall, kommt eine Oktave raus. Also in der Musik ist 5 plus 4, also 8, sorry. Genau. Aber ja. Ja, genau, wie in der Mathematik, wo es nicht so ganz aufgeht, genau. Aber das ist so schön, das zu sehen, weil ganz zum Schluss eben auch dieser letzte Akkord, da ist im Bass eben das DG, also wir haben eine Quinte, aber oben drüber diese Quarte. Und das heißt irgendwie dieses, man kommt wieder zusammen, Mutter und Kind. Also finde ich schön, das auch als Message zu senden für die Kinder. Also
Vielleicht kann ich dazu zur Mutter kurz sagen, ich glaube, weil du meintest Colette, ich könnte mir vorstellen, Ravel hat wohl kaum geschrieben selber, aber es gibt wenig Nachweise über irgendwie Partnerschaften und so weiter, aber wohl eine sehr, sehr innige Beziehung gehabt mit seiner Mutter, die 1917 gestorben ist, also quasi kurz nachdem er diesen Auftrag angenommen hat. Und Wohl ist da viel eben über dieses Mutterthema auch für ihn in diesem Stück bearbeitet. Also warum auch eigentlich sozusagen es beginnt mit der Mutter, es endet quasi mit diesem Wort auch Mama. Ich glaube, in der Konzeption waren wir uns irgendwie einig, dass vielleicht der Fokus gar nicht so sehr auf diesem ich sag jetzt Mama und plötzlich Zauber, Zauber. Also auch die Frage, ist das realistisch, irgendwie in einem heutigen Haushalt zu sagen, die Mama, die richtet schon auch alles? Oder müsste man da nicht eher viel mehr nachdenken, warum geht es dem Kind so? Und vielleicht gibt es auch in der Figur der Mutter eine Art Einsicht zu sagen, ich habe dem Kind ganz viele Geschenke gemacht, ich habe ihm, also es wahnsinnig gepampert, aber es war wohl das Falsche. Also dieses Kind möchte dieses pinke Kleid nicht, es möchte nicht die Barbie sein, die, zu der ich es erziehe, jetzt so ein bisschen überspitzt formuliert. Aber genau, auch da eine Frage von Erziehung, obwohl sie halt eben keine Präsenz hat. Und ich glaube, deswegen will ich nur betonen, dass es, obwohl es musikalisch irgendwie eine Rolle spielt, jetzt eigentlich, sage ich mal, innerhalb des Stückes gar nicht so eine wichtige Rolle hat, beziehungsweise...
Also ich würd sagen, das ist... dieser Konflikt, den man mit den Eltern auch hat, ja, das ist ja was, das trägt man sein Leben lang. Das sagen ja auch viele Leute. Man sagt am Anfang, man grenzt sich ab von seinen Eltern, aber am Ende des Lebens wird man doch wieder sehr, wie die Eltern eigentlich waren. Also das ist was, was man ja auch nicht wirklich ablegen kann im Grunde. Also ich denke schon, dass du das da auch jetzt geschafft hast und wir auch über die Musik, die Mutter da nicht als die Böse zu zeichnen, sondern vielleicht auch eine, die vielleicht sehr viel arbeiten muss und dann mit dem letzten Kraft, mit der letzten Kraft, die sie hat, dann irgendwie trotzdem noch dem Kind diese Liebe gibt, ja, die sie hat. Und die Frage ist ja auch, wo ist der Vater? Also das haben wir uns ja auch gefragt in dem Stück. Aber ja, also ich denke, das jetzt widerspricht sich nicht. Also, ja.
Ja, ihr habt beide, das finde ich eigentlich toll. Letztes Jahr nämlich eigentlich schon bei den Salzburger Festspielen debütiert beim Operncamp, und was euch verbindet ist bei beiden eigentlich dieser Vermittlungsansatz, den ihr in euch tragt oder in eure Arbeit tragt, eigentlich seit ich euch kenne. Anna, du wirklich seit ich denken kann, ist das für dich immer ein unglaubliches Anliegen, die Musik an Menschen ranzutragen, gar nicht unbedingt nur junge Leute, sondern insgesamt Leute, die noch nicht kennen oder die keinen Zugang dazu finden. Du hast auch ein Ensemble gegründet, Enigma Classica. Mich würde einfach noch von euch beiden interessieren, was ist jetzt für euch, also ihr habt jetzt viel schon über Kindheit natürlich auch gesprochen, aber was bedeutet das für euch, Theater zu machen, Musiktheater zu machen für junges Publikum? Was interessiert euch an diesem auch Vermittlungsaspekt von Kinderoper oder Oper für Kinder?
Ja, ja, für mich ist Musikvermittlung die Essenz meines Daseins. Also das gibt mir meinem Schaffen eine Aufgabe, eine Richtung, eine Mission. Was ist der Sinn des Lebens, wenn man nicht weitergibt, was man kann? Und es ist klar, dass wir jetzt beide noch sehr jung sind und noch sehr viel uns entwickeln werden und noch weiter zu lernen haben, aber dieses Gefühl schon jetzt, auch das, was einen beschäftigt, weiterzugeben, das ist so ein bereicherndes Gefühl, und man versteht ja auch selber, was man wirklich begriffen hat, indem man es jemandem vermittelt. Ja, also ich habe selber sehr lange bei den Kinderkonzerten der Münchner Philharmoniker mitgemacht, als ich Kind war. Und das war nach dem Vorbild Bernstein Young People's Concerts aufgebaut. Und als ich zum ersten Mal Young People's Concerts gesehen habe auf YouTube, das war, glaube ich, eines der ersten YouTube-Videos, die ich geschaut habe, da habe ich verstanden, irgendwie, dass in dieser Figur Bernstein so viel mehr ist als nur Musik, sondern eben auch Educator, Humanist, alles in einem. Und das hat mich gereizt, also diese Mehrdimensionalität von Musik. Also Musik ist Bildung, ist Erziehung, ist Aufgabe, ist Inspiration. Und ja, mit Enigma Classica verfolgen wir eben genau diesen Ansatz, Enigma, das Rätsel, was in jedem Musikstück dringenden Stück steckt, zu dekodieren. Ja, das reizt mich, weil ich denke, wenn man im Wissen hört, das ist wie wenn ein Bild unscharf ist und plötzlich scharf wird. Ja, da wird der Eindruck verfeinert und dadurch intensiver. Und dadurch, ja, freue ich mich einfach so sehr, dass ich im letzten Jahr schon hier dabei sein durfte und jetzt wieder und irgendwie dafür stehen kann, wie wir Oper mit 27 und heute 28 Jahren, sie hat heute Geburtstag, wie wir das für die jungen Leute, Jugend für junge Leute vermitteln können. Ja.
Ja, und vielleicht auch, ich finde so wichtig, dieses, man kann mitmachen. Also irgendwie diese Frage von, die ich für so, also von so vielen kenne, die vielleicht nicht aus einem klassischen Musikkontext kommen oder damit aufwachsen, dass ganz viele so Berührungsängste haben, weil sie meinen, ach, man muss dann ja so gut Noten lesen können. Oder genauso wie man auch im Publikum teilweise, ach, ich verstehe gar nicht, was die da singen. Oder ich kann ja gar nicht Italienisch. Also ich finde, und das war, fand ich ja auch so toll, dass wir die Oper auf Deutsch machen können und dass wir schauen, mit den wundervollen Young Singers von den Festspielen, zu schauen, dass das halt immer im direkten Kontakt ist zu Kindern. Also eben verständliches Deutsch, aber dass man es natürlich auch einfach von der Szene total versteht. Und ich finde jetzt aus dem Operncamp, was ich eben letztes Jahr machen durfte, was total toll war und du ja auch die Erfahrung gemacht hast, waren nur in anderen Camps. Ich habe jetzt
in anderen, ja. Du hast die Zauberflöte. Ich habe Katja Kabanova gemacht. Ja. Also
genau, also einfach zu sehen, man kann auch mitmachen und einfach nicht die Scheu haben. Und ich muss sagen, ich persönlich habe auch zur Oper auch durch quasi einen Jugendclub gefunden. Ich war in der Staatsoper in Berlin in einem Jugendclub und habe dann Schostakowitsch oder Kurt Weill Opern mitsingen können im Chor. Und wir haben ganz viele, waren auch Kinder aus Brennpunkten. Es war wirklich der Wunsch da auch zu mischen und eben nicht Vorkenntnisse haben zu müssen. Und ich glaube, da ist so toll auch in der Möglichkeit, hier in der Kinderoper mit den Kindern also zu zeigen, es ist auch cool, es ist auch, ihr müsst nicht irgendwas können, um verstehen zu können, was hier heute erzählt wird.
Da hilft uns auch beiden, also dass wir beide nicht aus Musikerfamilien kommen ursprünglich und auch aus Familien mit Migrationshintergrund, also bei mir Kolumbien, bei dir Italien. Und ich denke, das hilft uns auch sehr in der Zusammenarbeit mit den Sängern und Sängerinnen, die ja alle aus anderen Ländern kommen. Also wir haben beim Young Singers Project wirklich ja USA, Kolumbien, Italien, Spanien, England, Österreich, Polen, Holland und Armenien, ja, auch dabei. Und das ist, die sind alle so motiviert, jedes deutsche Wort wirklich mit dir, Ursula, bis zur Perfektion und trotzdem aber noch in ihrer Sprachwelt zu sprechen, dass es auch wirklich alle Kinder dann auch verstehen werden. Und die Kinder dürfen auch ein paar Mal mitmachen, richtig? Ja, genau. Werden dann auch mal ein bisschen eingebunden.
Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke.